Guten Tag, Frau Sanders.
Guten Tag.
Sie waren ja in den vergangenen Jahren sicher schon mal dabei bei diesem Marsch für das Leben. Man hat jedenfalls von Bildern her den Eindruck, dieser Marsch hat auch einen ganz speziellen Look. Wie sieht es denn aus, wenn die marschieren?
In Berlin, und die machen solche Aufmärsche ja auch in anderen Städten, ist sicherlich das Eindrucksvollste diese Inszenierung, dass sie 1000 weiße Kreuze in einem Schweigemarsch durch die Stadt tragen. Also das heißt, es ist auch tatsächlich sehr viel auf eine Inszenierung gelegt. Die Leute, die da sind, sind sicherlich auch viele Familien, die schicken auch ihre Kinder vor, Flyer an Passantinnen zu verteilen und geben aber schon einen ganz guten Durchschnitt der Gesamtbevölkerung her.
Vielleicht nochmal zum Milieu, auch wenn es ein Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung ist. Lässt sich das irgendwie zuordnen? Wer sind diese Veranstalter? In welche Ecke tut man die denn?
Also ein Durchschnitt der Gesamtbevölkerung sicherlich nur insofern, als dass es halt weiße deutsche Christen sind. Größtenteils, also die Motivation dahin zu gehen, ist für alle auch christlich motiviert. Die berufen sich auf Gott und die Bibel. Das sind viele Leute sicherlich, die immer noch ihr Kreuz bei der CDU machen würden, aber auch sicherlich AfD-Anhängerinnen. Es geht ihnen aber eben auch nicht nur um Abtreibung, sondern es geht ihnen, und darüber kriegen sie halt auch Leute, deswegen sind die Leute da, es geht ihnen um eine Kulturkritik an der heutigen Gesellschaft, die ihnen zu egoistisch ist, zu feministisch. Sie wollen ein traditionelles Familienbild, wo es nur Männer und Frauen in einer von Gott gesegneten Ehe mit möglichst vielen Kindern geht. Die wenden sich gegen 68er und da gibt es dann eben auch Überschneidungspunkte in, ja, in antimuslimischen Rassismus. Halt wollen sie das christliche Abendland verteidigen, was eben auch heißt, dass sie zum Beispiel gegen muslimische Einwanderung sind.
Martin Lohmann, der Chef des Bundesverband Lebensrecht, also der Chef der Anmelder, auch bekannt als der katholische Kettenhund, sagte bei Jauch in einer Talkrunde, dass er nicht mal seine eigene Tochter nach einer Vergewaltigung die Pille danach erlauben würde, eben weil es Sünde wäre. Das hat ja doch für Empörung gesorgt und auch die Tatsache, dass letztes Jahr tatsächlich eine Frau nach einer Vergewaltigung von zwei katholischen Krankenhäusern abgewiesen wurde und ihr dort nicht die Pille danach gegeben wurde, hat auch für Empörung gesorgt. Wie viel Unterstützung hat diese Bewegung denn aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft? Erstaunlich ist doch, dass zum Beispiel Volker Kauder und andere Bundestagsabgeordnete der CDU jährlich Grußworte an die Teilnehmer richten und jetzt auch Papst Franziskus.
Ja, also wir finden es durchaus auch erstaunlich, also die Kampagnenfähigkeit dieser Bewegung, also wir würden es halt auch schon als Bewegung bezeichnen. Die zeichnet sich auch schon dadurch aus, dass sie ein sehr breites Spektrum abbilden, dass die das schaffen, die radikalsten Teile einzubinden, ohne dass es ihnen schadet. Also dass es tatsächlich CDU-Politikern nicht schadet, auf einer Veranstaltung zu sein mit Leuten, die ganz offensiv immer die Bibel über das Grundgesetz stellen würden. Das heißt, wir sehen da im Kern auch eine antidemokratische Bewegung und wo wir auch tatsächlich erstaunt sind, dass es bis jetzt der CDU oder anderen großen Persönlichkeiten nicht geschadet hat. Wir erklären das aber auch dadurch, dass die Bewegung die letzten Jahre sehr professionell geworden ist, dass sie wirklich gute Lobbyarbeit in die hohe Politik, in die politischen Eliten, auch bis nach Brüssel machen.
Und besteht denn tatsächlich die Gefahr, dass dieser Kompromiss, dass es einen Schwangerschaftsabbruch in einer bestimmten Zeit straffrei geben darf, dass der aufgeweicht wird, dadurch, dass deren Einfluss in der Politik weiter anwächst?
Ja, also ich glaube schon, also das ist ihr erklärtes Ziel, die Bewegung wächst, sie haben gute Kontakte, ist sicherlich ein Problem, dass das ein gewissermaßen fauler Kompromiss schon immer gewesen ist, also für beide Seiten sozusagen nicht zufriedenstellend und jetzt tatsächlich die Lebensschutzbewegung diejenigen sind, die diesen Kompromiss aufkündigen und halt diejenigen sind, die im Moment das Thema besetzen. Also da sehe ich schon tatsächlich eine Gefahr, dass da eine Stimmung in der Gesellschaft umschwenkt und sie auch durch ihre emotionale Sprache, also dass sie dann eben auch so tatsächlich das schaffen, mit ihrer Sprache das Bild zu prägen, dass Abtreibung Mord an einem Kind ist, dass sie das auch tatsächlich schaffen, zum gewissen Grad in den Diskurs zu bringen. So.
Die Teilnehmerzahl steigt ja offenbar. Sie haben es gerade auch schon gesagt. Letztes Jahr sollen etwa 4.000 Menschen da mitgelaufen sein. Davor das Jahr waren es nur etwa 1.500. Wie kann es eigentlich sein, dass immer mehr Leute den sogenannten Volkskirchen den Rücken kehren und austreten, die Lebensschützer aber immer mehr werden?
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an gesellschaftlichen Leerstellen, die besetzen, was ich eben auch schon meinte. Dieser Marsch für das Leben ist aber auch nur eine Aktionsform, die die machen. Also die sind tatsächlich sehr aktiv und das liegt dann eben vielleicht auch genau, zumindest auch im evangelischen Bereich, daran, dass die Leute die Amtskirchen verlassen und dann halt eher zu Freikirchen oder evangelikalen Gruppen gehen. Sie machen sehr viel Basisarbeit in den Gemeinden. Und sie besetzen ein Thema, was tatsächlich auch gerade gesellschaftlich heißer diskutiert wird. Also Familienpolitik ist mehr Thema geworden, genauso wie sexuelle Vielfalt. Sie generieren sich, als würden sie diejenigen sein, die einen gerechten Kampf gegen die da oben, den machtvollen Feminismus führen würden. Und das spricht tatsächlich auch Leute an.
Diese Lebensschützer demonstrieren ja einmal im Jahr. In den USA belästigen sie Patienten vor Kliniken und Praxen. Ist das in Deutschland auch üblich?
Ja, das ist durchaus üblich, also auch wenn das sicherlich dann auch manchmal nicht in ihr eigenes Bild passt, aber das ist dann eben auch das, wo sie dann das schaffen, das zu integrieren. Also auf dem Marsch für das Leben hatten wir in einem Jahr auch eine Gehsteigberaterin, so nennen die sich. Also die stehen dann auf dem Gehsteig vor den Kliniken, die Abtreibung anbieten, rum, sprechen die Frauen an, wedeln mit kleinen Plastik-Embryo-Modellen vor ihrem Gesicht rum und sagen, bitte Mama, töte mich, dein Kind nicht oder sowas. Mhm. Also es ist, also so, das grenzt schon richtig an Psychoterror. Das wurde auch gesetzlich verboten, also dass es eine Bannmeile um die Kliniken gibt. Das ist eine stark kritisierte Aktionsform, von der sich aber tatsächlich auch der BVL oder so nicht wirklich überzeugend distanziert.
Mhm. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, in den USA tritt diese Bewegung zum Teil sehr radikal auf. Seit den 70ern werden immer wieder Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, von sogenannten Pro-Life-Killern umgebracht, zuletzt 2009. Wie gefährlich ist diese Bewegung hier in Deutschland? Besteht eine Gefahr der Radikalisierung?
Also bis jetzt sehe ich nicht die Gefahr, dass von den Lebensschützern in Deutschland tatsächlich körperliche Gewalt ausgeht oder Mord. Was man aber deutlich sagen muss, ist, dass sie eine hoch emotionalisierte Sprache haben, die dann eben auch sowas beinhaltet, wie dass es Protagonisten darin gibt, die dann eben nicht nur von Mord sprechen, sondern gleich vom millionenfachen Mord. Die reden dann halt vom Holocaust, also wie sie nennen es dann Babycaust. Also ein ganz starker Frauenhass ist da drin, was aber, glaube ich, realistisch, also nicht nur, dass sie auf einer gesetzlichen Ebene vielleicht tatsächlich erfolgreichen Druck ausüben, sondern sie üben halt eben auch Druck auf Ärztinnen und Kliniken, die Beratung und Abtreibung durchführen aus, indem sie ihnen halt mit Klagen drohen und das, was sie in den USA geschafft haben, dass dadurch das Angebot, wo Schwangerschaften legal und sicher durchgeführt werden, reduziert wird. Das wollen Sie hier natürlich auch.
Nochmal vielleicht zu den Inhalten und vielleicht auch zur Sprache. Babycost hatten Sie gerade gesagt. Die Lebensschützer sind ja auch gegen Euthanasie. Also diesen Begriff kennt man eigentlich aus der nationalsozialistischen Rassenhygiene. Und man zuckt so ein bisschen zusammen. Was meinen die denn?
Ja, mit Euthanasie meinen Sie erstmal so, also Sie haben Ihr Themenspektrum ausgeweitet, es geht Ihnen eben auch um das Verbot von Sterbehilfe, es geht Ihnen um das Verbot von einer Präimplantationsdiagnostik, einer Pränataldiagnostik. Da sagen Sie, dass eine Selektion stattfindet, eine Aufteilung in im nationalsozialistischen Jargon dann ein lebenswertes und unwertes Leben und dass sie dann eben solche Begriffe benutzen, die einen historischen Hintergrund haben. Damit wollen sie emotionalisieren, sie wollen irgendwie zeigen, dass sie moralisch auf der richtigen Seite stehen. Ich finde es hochproblematisch und da kommen sie auch manchmal an die Grenzen ihrer Professionalität, würde ich sagen.
Es gibt ja auch Proteste, dazu werde ich gleich nochmal fragen. Heißt es denn, sind die dann für Euthanasie? Sind die denn für Auslese, Wunschkinder durch pränatale Selektion, was denen ja auch vorgeworfen wird? Stimmt das?
Die Lebensschützer? Nein.
Nein, die, also
die Gegenprotestierenden, nee, das ist nicht so. Also das ist tatsächlich ein weiter umkämpftes Feld. Das liegt sicherlich auch daran, dass da zum Beispiel Frauenrechtsgruppen zu lange sich nicht zu geäußert haben und die Lebensschutzbewegung da eben das Thema besetzen kann. So, das ist also eine Position, da haben dann Pro Familia oder bestimmte linke feministische Gruppen sicherlich auch unterschiedliche Positionen. Wo aber schon eigentlich Konsens ist, dass man für das Recht auf Abtreibung, also für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau sein kann und trotzdem sich dagegen wenden kann, dass eben ja auch mit einer behindertenfeindlichen Argumentation sowas wie bestimmte biopolitische Techniken wie eben PND oder so völlig unproblematisch legalisiert werden oder so. Also da sind halt dann eben die Gegnerinnen der Lebensschützer auch nicht für so.
Mhm. Aber es ist zum Teil ein blinder Fleck, wie Sie...
Genau, das ist ein blinder Fleck, würde ich sagen. Da fängt die Diskussion seit ein paar Jahren mehr an. Also es gibt ja auch Behindertenverbände, die sich bei den Protesten gegen den Marsch für das Leben beteiligen und da dann eben auch zeigen wollen, dass irgendwie es eben nicht nur die zwei Seiten gibt, sondern dass es eine demokratische und faire gesellschaftliche Debatte darüber geben muss.
Mhm. Apropos Gegendemonstranten, im letzten Jahr gab es auch erstmals große Proteste und Gegenaktionen. Wer demonstriert denn da und warum gegen diesen Marsch für das Leben?
Jetzt sind es zwei Bündnisse, also es gibt das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, wo dann eben auch so Verbände drin sind, die eben auch offene Beratung, also Beratung, die dann eben auch einen Schein ausstellt, den man braucht, um straffreien Abbruch zu machen, ausstellen, also so Pro Familia oder so. Und dann auf der anderen Seite ein linkes Bündnis, die arbeiten aber auch zusammen. Also da sind Feministinnen dabei, die sich halt angegriffen fühlen, dass da Leute auf die Straße gehen und ihnen sagen wollen, irgendwie, wie sie politisch mit ihrem Körper umzugehen haben. Das ist der Schwulen-Lesben-Verband drin, weil eben ganz klar ist, dass die Lebensschützer dagegen sind, dass diese Menschen halt ein gleiches Recht auf Entfaltung und ihre Lebensweise haben, wie es halt eine traditionelle Familie hat. Wie gesagt, da sind eben auch Behindertenverbände drin, die sich gegen die Anmaßung der Lebensschützer, dass sie die einzig moralischen Richtigen sind, stellen. So, und da wächst auf jeden Fall auch der Widerstand, weil es eben schon als Anmaßung empfunden wird, wie die sich da hinstellen und moralisch eben dann Frauen verurteilen, letztendlich schon, die eine Abtreibung vornehmen.
Auch die Grünen und SPD haben sich da auch jetzt kritisch zu dem Marsch geäußert, habe ich gehört.
Ja, das wird auf jeden Fall ein breiteres Bündnis und ich finde das auch gut, dass denen da mal was entgegengesetzt wird. So 4000 Leute auf der Straße von Berlin sind einfach schon sehr viel. Und ich glaube, man muss sich wirklich mehr damit auseinandersetzen, auch welche Inhalte die vertreten, was die letztendlich für eine Gesellschaft wollen und so, dass da eben auch wirklich hochproblematische antidemokratische Elemente drin sind, die wir dann vielleicht auch, wo wir dem mal was entgegensetzen müssen.
Mhm. Mit Eike Sanders habe ich über die Lebensschützer in Deutschland und den Marsch für das Leben am kommenden Samstag in Berlin gesprochen. Eike Sanders hat dazu ein Buch geschrieben, es heißt Deutschland treibt sich ab, organisierter Lebensschutz, christlicher Fundamentalismus und Antifeminismus. Erschienen ist es ganz neu im Unrast Verlag. Danke, Frau Sanders.
Ich danke auch.